Ja, machen wir es kurz. In weiten Teilen ein Wochenende zum Vergessen. Wir reden trotzdem drüber, oder Stefan?
Wir tun unser Bestes. Ja, wir geben unser Bestes.
Mein Name ist Christoph Bürkamp.
Und ich bin Stefan Gabele.
Ihr hört den BVB-Podcast.
Hallo aus der BVB-Geschäftsstelle. Nach einem Wochenende, was echt schwierig war, ich glaube, wir alle, Stefan, haben ja so unsere Mannschaften, nicht nur der BVB, vielleicht ist es auch nicht immer nur Fußball, dem wir so im Sport folgen. Bei mir war es wirklich so, also alles, so ziemlich alles, was ich mir am Wochenende so gebe, ist irgendwie in die Hose gegangen.
Ja, manchmal gibt's solche Wochenenden, ne? Also bei mir, ja gut, ich folge einer Mannschaft im Eishockey, die ist schon länger raus.
Ach so.
Von daher gibt es da jetzt nichts, so, was jetzt noch hätte das Wochenende noch schlimmer machen können, sagen wir mal so. Aber ich glaube, da haben die BVB-Ergebnisse, wir werden ja drüber sprechen, ihr Übriges getan eigentlich, ja.
Du warst mit Boris im Netradio, da habe ich auch ein bisschen zugehört, aber bevor wir dazu kommen, eben nochmal schnell ein Blick auf die Schlagzeilen.
Ja, Süle-Drama, BVB erlebt Last-Minute-Schock, das schrieb die Sportbild. Ja,
und wir haben tatsächlich auch mal die Mopo mit reingenommen. Nie wieder für den BVB. Dortmund gibt Update nach Süle-Verletzung.
Welche Mopo?
Die Hamburger Mopo.
Die Hamburger Mopo, okay. Reviersport schreibt, BVB unter Druck, Ricken warnt vor trügerischer Sicherheit.
Ja, da kommen wir gleich noch zu der trügerischen Sicherheit. Aber ich würde sagen, erstmal so der Reihe nach, ne, Thema Netradio als erstes kriegt man ja dann, wir dürfen das ja sagen, wir kriegen auch ein bisschen früher schon die Aufstellung. Ja. Und dann guckst du auf dein Handy und du siehst Serhou Guirassy auf der Bank. Ich meine, der hat er nicht das Training sogar einmal abbrechen müssen? Da war doch irgendwas.
Ja, der hatte Probleme.
Ja, genau. Von der Sicht her hat mich jetzt nicht so überrascht. Heißt aber auch dann, Fabio Silva darf sich von Anfang an beweisen, darf sich mal zeigen. Inwiefern meinst du, ist ihm das gelungen?
Also bei Fabio Silva muss man ja immer sagen, der hängt sich wahnsinnig rein. Der marschiert, der arbeitet, der kämpft, der macht und tut. Das passt wirklich. Das ist eine 10 von 10. Woran er aber schon noch arbeiten muss, und das ist halt dann das, was man von einem Offensivspieler dann eben auch erwartet, ist die Torgefahr. Und die geht ihm halt sehr oft sehr ab.
Ja, du wirst an Scorerpunkten, wirst halt absolut am Ende gemessen. Also ich bin da auch ganz bei dir. Man hört das auch und ich lese es auch immer wieder in den diversen WhatsApp-Gruppen. Alle finden es halt geil, weil es ein Arbeiter vorne drin ist. Ja. Ne? Einer ist, wo du wirklich das Gefühl hast, der ist sich für keinen Weg zu schade, der bietet ja auch echt viel an. Immer
ja,
so und sagt immer, spiele mir hier, spiele mir dahin.
So. Ja, total.
Aber du musst die Dinge halt auch wegmachen am Ende. Und da sieht halt die Bilanz noch nicht so top aus.
Weil er sich dann eben, weil er manchmal auch gar nicht in dieser Position ist, da hatten wir in Hoffenheim auch zwei Situationen, wo er dann derjenige ist, der mit einem sehr guten Laufweg auf der rechten Seite dann aber von der Eckfahne fast den Ball in die Mitte bringt. Einmal war es Svensson, meine ich, und einmal war es Maxi Bayer, der knapp verpasst hat in der Mitte. Also er ist der läuft, aber naja, diese Torgefahr, die erzeugst du halt dann in der Box vor dem Tor und nicht an der Eckfahne.
Jetzt hast du gerade schon Maxi Bayer genannt, hat zusammen mit Karniczuk Womeka, ich sag jetzt mal, hinter ihm gespielt. Ich habe tatsächlich gerade eben nochmal online bei der Bild-Zeitung nachgeschaut. Die Kollegen haben den beiden Jungs jeweils eine 5 gegeben als Note. Wie hast du die zwei gesehen?
Ja, wobei ich glaube, bei den Bildnoten gibt's nur 5 und 6 und 1 und 2. Also da gibt's entweder ganz oder gar nicht. Deswegen habe ich beim Kicker nochmal geguckt und da kommt Kani mit einer 3,5.
Okay.
Glaube ich auch so weg, wie ich es jetzt am Ende auch bewertet hätte. Allerdings haben die Maxi Bayer ähnlich gesehen mit einer 4,5. Aber es war ja schon so, nach vorne ging jetzt nicht so wahnsinnig viel. Und dann sind das eben zwei Offensive, dass die jetzt nicht mit einer 2 oder einer 3 da rausgehen, ist auch klar. Deswegen glaube ich, ja, so 3 bis 4 zwischen befriedigend und ausreichend.
Ist halt auch immer die Frage, wie viel du denen am Ende letztlich auch ankreiden willst, weil das Offensivspiel, also wenn du sagst, die Abwehr fängt vorne im Sturm an, dann gilt das fürs Offensivspiel aber auch so, dass, also du musst halt, wir sehen es ja auch immer wieder, Angriffe werden ja auch aus der Abwehr eingeleitet, vorbereitet, auch ganz ehrlich ja auch trainiert. So, ne? Wir sehen uns das ja ab und zu beim Training. Dankenswerterweise dürfen wir uns das ja manchmal auch angucken und dann siehst du ja, was der Plan ist. Und der beginnt natürlich nicht erst auf einer 8er oder einer 10er Position. Ich habe mir, weil es gar nicht so viele Interviews gibt nach dem Spiel, ich habe gerade nochmal bei der DFL im Portal reingehört, die haben ja oft dann englischsprachige Interviews nach dem Spiel und hatten Kane und auch Daniel Svensson dann am Mikro. Man muss echt sagen, also Kane sah richtig geknickt aus. Also wirklich wie so ein geprügelter Hund. Also ist ja auch, ne, guck mal, dann gilt ja ähnlich wie bei Fabio Silva, dann bist du in der Startelf, dann weißt du, ey, jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht sogar, es dürfte eins seiner ersten Spiele gewesen sein, dass er über 90 Minuten
gemacht hat. Ich wollte gerade sagen, eigentlich hätte er persönlich Grund so ein bisschen zur Freude gehabt, weil das war sein 100. Pflichtspiel,
ja.
Profispiel und sein erstes Spiel, dass er tatsächlich
bis
Ende über die komplette Spielzeit, und das waren ja über 100 Minuten fast, würde ich sagen, ja. Da gab es ja ordentlich was obendrauf, ja. Bestritten hat, also... Ja.
Gilt fast für anderthalb Spiele, die er gemacht hat. Ja. Ja. Nein, aber um nochmal drauf zurückzukommen. Also schön für ihn natürlich, dass er da durchspielen durfte, aber man sieht ihm dann halt auch an, dass er so von seiner gesamten Art, Fußball zu spielen und wahrscheinlich auch, warum er mal als Kind angefangen hat, er denkt halt Fußball hauptsächlich offensiv. Das hat er ja auch bei uns mal im Interview ganz deutlich gesagt, der Trainer musste ihm erstmal so tröpfchenweise erklären, du, dieses ganze Zurücklaufen und dieses ganze, was ich von dir gegen den Ball will, das ist eigentlich genauso wichtig wie das, was wir nach vorne machen.
Ja.
Aber klar denkt er immer noch so, dass er Sachen einleiten will, dass er diese Gegner aussteigen lassen will, dass er, ich sag's mal so wie in der heutigen Generation, dass er was produziert, was wir nachher als Reel bei Instagram ausspielen können. Ist ja so.
Ja.
Das ist ihm jetzt, würde ich sagen, nicht wirklich gelungen. Mhm. Jetzt ist es natürlich kein Geheimnis und ihr da draußen habt sicherlich auch alle eine Meinung dazu. Die Stärke von Borussia Dortmund in dieser Saison ist unsere Abwehrstärke. Ich meine, wir loben hier immer wieder, wie oft hat Gregor Kobel zu Null gespielt. Rekord diese Saison in der Bundesliga. Unsere Defensivwerte stimmen halt. Aber nach vorne finde ich, ich kannte einige Leute auch im Gästeblock und habe gesagt, so, boah, da seid ihr hingefahren. Irgendwo ins Nirgendwo. Da muss man schon sagen, also Hoffenheim ist jetzt, oder Kraichgau, Sinsheim.
Ja, die spielen ja nicht mal in Hoffenheim, das ist ja so ein kleines Ort daneben tatsächlich.
Ja, ja, wirklich wie so ein UFO neben der Autobahn halt.
Ja,
plötzlich,
ja, genau.
Ne?
Aber, naja, das ploppt dann so auf und fährst du dran vorbei.
Wenn du dir das gibst und du siehst dann, ich weiß gar nicht, hat Olli Baumann in der ersten Halbzeit einen Ball zu halten gehabt? Das ist dann halt unschön.
Ja,
sag mal so.
Da muss die Weinschorle schon sehr gut schmecken im Gästeblock.
Hast du schon mal probiert, die Weinschorle?
Nee.
Alter Schwede.
Aber gibt's da zum Beispiel.
Ohne Scheiß, ich glaube, es gibt bei uns auch noch nach wie vor eine Weißweinschorle, sogar auch unter der Süd. Ob die da so viele von verkaufen?
Weiß ich nicht.
Ich wag's zu bezweifeln, Was man jetzt, ne, apropos Defensivwerte, was man natürlich schon auch am Ende sagen muss. Klar, du kassierst zwei Gegentore, aber halt beide durch Handelfmeter. Und mittlerweile habe ich da meine Meinung ein kleines bisschen geändert, weil ich natürlich jetzt auch zig Zeitlupen gesehen habe, aber als das Spiel selber lief, habe ich auch im Chor derer mitgesungen, die eigentlich zweimal Skandal gerufen haben. Und ich habe euch beim Netradio zugehört und so ein bisschen, also ihr wart auch relativ aus dem Häuschen, weil am Ende hast du einen Spieler, der sich verletzt, möglicherweise, also jetzt wissen wir es nicht ganz so schlimm, aber es sieht übel aus, fällt zu Boden und man hat, also da können wir jetzt drüber diskutieren, warum er den Arm hebt, aber ich glaube fast, dass es entweder er schützt sich vor dem Ball, der auf ihn zugerauscht kommt, das halte ich für eine natürliche Abwehrbewegung, oder er will sogar winken, so, ey Leute, ich bin verletzt.
Ja, es geht ja auch immer so ein bisschen um was es bei Hand geht, habe ich auch nicht mehr verstanden, aber in der Theorie um natürlich und unnatürlich.
Ja.
Und wenn irgendwas maximal so nicht Hand ist, dann ist es das, was Niklas Süle da passiert ist. Also er verletzt sich sichtbar in dieser Situation und natürlich ist die Hand dann da oben und natürlich wehrt die Hand den Schuss ab. Keine Ahnung, ob dieser Schuss aufs Tor gekommen wäre oder nicht, wir wissen es nicht. Es ist im 16er. Der Regelauslegung, das hat ja Niko Kovac dann auch ganz klar gesagt, beide Elfmeter, sowohl der in der Nachspielzeit als auch der gegen Niklas Süle, sind bei der aktuellen Regelauslegung wahrscheinlich genau richtig bewertet worden. Ob es im Sinne des Fußballs ist, das lasse ich mal dahingestellt und setze ein ganz, ganz, ganz großes Fragezeichen.
Ja, das hat Boris im Netradio auch gesagt, das ist nicht im Sinne des Sports und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch bei ihm.
Ja.
Also wir machen hier nicht die Regeln, aber ich finde, man sollte einfach sich was anderes überlegen, als wenn solch eine, in Anführungsstrichen, Lappalie, also wenn du jetzt speziell auch nochmal, dass wir gehen jetzt ein bisschen nach vorne, den Riasen-Handelfmeter anguckst, bei dem er selber ja noch nachher höhnisch applaudiert. Ich meine, der dreht sich halt weg und weil du sagst, die Schussbahn wird verändert. Die Flanke wird null verändert. Ich glaube, außer dem Spieler, der den Ball selber geschossen hat, hat überhaupt niemand wahrgenommen, dass da was gewesen sein könnte. Also alle haben einfach weitergespielt.
Er hat VAR genommen. Ja, und das sind ja auch, wir sehen mittlerweile Elfmeter und da geht's bei mir jetzt gar nicht so um Hand oder auch zum Beispiel Freitagabend, St. Pauli gegen Köln. Da gibt's einen Elfmeter, kurz vor Schluss für den ersten FC Köln in der Situation, in der der Kölner Spieler sehr, sehr, sehr wahrscheinlich ins Tor ausläuft und dann mit dem Nachziehbein eine leichte Berührung da ist. Und diese leichte Berührung reicht dann, dem VAR wohlgemerkt, sich zu melden und zu sagen, ey, das ist eine klare Fehlentscheidung. Darüber geht's ja auch immer. Klar, nicht klar, semi-klar, was auch immer. Sondern, und dann hast du da Elfmeter heutzutage. Die hätte es vor dem VAR einfach nicht gegeben. Ja. Es hat ja auch kein Hoffenheimer sich beschwert. Hast du André Kramaric gesehen nach seinem Schuss, dass er sich beschwert hat? Der hat sich geärgert, dass der Süle den Ball geblockt hat.
Ja.
Und das Gleiche, ich glaube, der Prass war das mit der Flanke dann bei Ryerson. Hat der sich beschwert? Nein, da hat sich kein Mensch beschwert. Nur einer im Kölner Keller. Und weil es Boris auch 100-mal gesagt hat, sage ich es jetzt auch nochmal, am Ende war Daniel Siebert der Schiedsrichter. Und es war halt auch genau der Schiedsrichter, der ähnliche Handsituationen beim Auswärtsspiel in Köln auch sehr spät nicht geahndet hat. Mit demselben Videoassistenten. Und klar, man kann da jetzt viel reininterpretieren oder nicht. Ach,
meinst
aber
du, das war ein Ausgleich sozusagen?
Das glaube ich jetzt nicht. Das wird er nicht im Kopf gehabt haben. Aber du weißt ja, wie was dann, ne? So, Boris hat das mehrfach gesagt. Ja, aber
also ich finde es einfach schwierig, weil die Strafe so ultimativ hoch ist. Ich meine, du legst den Ball 11 Meter vors Tor und hast freien Schuss aufs Tor. Für was? Genau. Und das kann es nicht sein, meiner Meinung nach.
Und ich meine, am Ende, das hat Boris dann auch nochmal gesagt, vielleicht muss man die Elfmeter oder die Fouls, die zu einem Elfmeter führen, mal grundsätzlich so ein bisschen auch überdenken. Weil hier auch zum Beispiel unser Spiel gegen St. Pauli. Ne? Das ist am 16er-Eck. Der Ball geht in Richtung Seiten aus. Ja. Reden wir jetzt da über eine Torchance, die verhindert wird? Am Ende ist es uns zugute gekommen. Das ist das, was Niko Kovac vielleicht auch meinte mit. Wir hatten auch schon eine oder andere Situation, die dann zu unseren Gunsten ausgefallen sind auf der PK. Boah, ich will mich da jetzt auch nicht in Rage reden, aber das ist so, diese Elfmeter, die da heutzutage gegeben werden, das ist einfach, kann nicht im Sinne des Sports sein, dass minimalste Berührungen ausreichen, und du hast das gesagt, die Folge ist ja nicht nur Freistoß im Mittelkreis, sondern Elfmeter. Torwahrscheinlichkeit, keine Ahnung, was sagen wir da, 90%?
Riesig hoch, ja. Ich weiß nicht so genau, wie wir jetzt die Kurve kriegen, aber wir können in Anführungsstrichen sagen, vielleicht Glück im Unglück gehabt, was Niklas Süle angeht. Also der BVB hat ja so eine Art kleine Diagnose veröffentlicht. Da ist die Rede von einer leichten Knieverletzung, Zitat Ende. Also der BVB rechnet damit, dass Süle zum Saisonende wohl wieder eingreifen kann. Da muss man ganz klar sagen, das hätte ich in dem Moment, wo der da zu Boden geht, niemals für möglich gehalten.
Nein, also ich habe, mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, shit, das hatte er schon 2-3 Mal. Und in der Situation, in der er ist, ist das vielleicht auch schon das Karriereende?
Weil es auch nicht gut für den Kopf ist, das muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn du dich ein halbes Jahr, 8 Monate rangekämpft hast, das macht schon was mit dir. Ne?
Erstens das und zweitens, ich meine, es ist ja klar, dass sich die Wege trennen werden im Sommer. Wer nimmt dich denn unter Vertrag, wenn du erstmal praktisch eine ganze Saison ausfällst? Und dann bist du eine Saison raus, dann nochmal zurückzukommen. In dem Alter, er ist jetzt auch nicht mehr 20. Schwierig, schwierig. Also ich drücke ihm da wirklich alle Daumen, dass es mit dieser leichten Knieverletzung dann auch nicht allzu lange dauert, dass er sich da schon auch nochmal ins Schaufenster spielen kann. Weil, und das hat der Niko Kovac auf der PK auch nochmal gesagt, ich das schon cool fand, weil wir vorhin über die Ausstellung gesprochen haben und die Überraschung Guirassy war die viel größere für mich eigentlich Niklas Süle. Und dann beim zweiten Blick dachte ich mir so, ja, okay. Und dann gibst du ihm bei seinem Heimatverein, da wo er in der Akademie jahrelang gespielt hat, wo er zum Profi wurde, gibst du ihm quasi nochmal die Gelegenheit von Anfang an, das nochmal alles mitzunehmen, sich auch zu zeigen. Und dann hatte er auch direkt nach Anpfiff diese eine Situation, wo er da klärt, Aslani, glaube ich, in die Mitte spielt. Und dann passiert hier sowas. Boah, bitter. Also ich war auch am Netradio erstmal kurz leer. Also da hast du schon auch gemerkt, boah, das macht was mit einem. Ja,
ja, auch weil, das muss man ja auch mal dazu sagen, wir haben ja das Glück, dass wir die Jungs immer mal wieder auch tatsächlich ein bisschen näher kennenlernen. Also, dass wir wirklich die Chance haben, den Menschen hinterm Profifußballer so ein bisschen zu erfühlen. Und ich meine, bei Niki Süle ist das nicht schwierig. Der Junge ist offen wie ein Buch. Und Ich würde tatsächlich sagen, er ist definitiv zu den Leuten zu zählen, die angenehm normal geblieben sind in diesem 100%. Verrückten Business.
100%. Ja. Fährt auch ein schnelles Auto. Mein Gott, würden wir auch alle tun, wenn wir das Geld verdienen würden.
Um vielleicht sogar zwei, ja.
Vielleicht sogar zwei, aber er ist wirklich maximal auf dem Boden geblieben, so wie man halt auf dem Boden bleiben kann. Ja,
hat eine eigene Meinung. Haut.
Absolut.
Ne, macht sich Gedanken über Dinge und ja, artikuliert die dann auch. Also ja, muss ich auch sagen, ein echter Typ.
Ja.
Wir sagen ja immer, Typen braucht's im Fußball, da ist einer. Und von der Sicht her, ja, würden wir uns freuen, ihn auf jeden Fall zum Ende der Saison dann nochmal im BVB-Trikot zu sehen. Ich habe jetzt hier noch eine Frage über Daniel Siebert, aber ganz ehrlich, die überschlagen wir jetzt mal, weil ich finde, über den Schiri, für den es sicherlich auch nicht einfach war, haben wir jetzt
Man am Ende, um das vielleicht abzuschließen, er letztendlich laut Regelwerk alles richtig gemacht hat.
Mhm.
Diese
ja,
beiden
Entscheidungen. Hat sich ja auch dahingestellt
ja,
und hat
total.
Nachher O-Töne gegeben und gesagt,
total.
Also was auch krass ist, dass er dann sagt, für mich war der erste ein klarerer Elfmeter als der zweite, wo ich so denke, ja, weiß ich jetzt nicht. Ich meine, klar, die Schussbahn wird abgefälscht, aber am Ende nochmal. Also ich sehe da keine unnatürliche Handbewegung. Die Hand ist nicht am Körper geschenkt, aber der Typ ist halt gerade, nachdem er sich das Knie verdreht hat, zu Boden gesunken.
Ja.
Und dann kommt der Ball da angefallen. Also wir alle würden uns wegdrehen und im Zweifelsfall die Hand vors Gesicht oder wie auch immer machen.
Absolut.
Weil das
absolut.
Ganz natürlich ist.
Ja, absolut. Ah.
Also was wir natürlich auch im BVB-Podcast anerkennen sollten, ist unser Lieblingsfreund aus Hoffenheim, André Kramaric, ist ein guter. Also das, die kannst du nicht halten, glaube ich. Also so beim ersten ist ja Kobel sogar in der richtigen Ecke, aber wenn du den so platziert setzt, wird es schwierig. Und der zweite war ja eigentlich noch platzierter
beide
gesetzt.
Perfekt geschossen, wenn du mal bedenkst, beim zweiten die Drucksituation, die du da halt auch dann hast oder auch verspürst, auch so einer. Ne?
Ah, ja.
Quasi die letzte Aktion, die war es ja dann auch nicht. Gab ja noch mal eine Gelegenheit für Julian Brandt aus 20 Metern auf den Freistoß. Aber schon halt auch wissen, ey, wenn ich den jetzt reinmache, dann sieht's ganz gut aus, dass wir nach langer Zeit, die TSG Hoffenheim hat ja auch viele Spiele nicht gewonnen zuvor, mal wieder ein Spiel gewinnen gegen eine Top-Mannschaft. Mit dem Blick auf die Tabelle war das für die TSG jetzt schon ein sehr wichtiger Sieg.
Mhm. Bevor wir einen Haken hinter die Partie machen, lass uns nochmal zur dritten Schlagzeile zurückgehen, die wir am Anfang vorgelesen haben. Ricken warnt vor, Zitat, trügerischer Sicherheit. Bayern ist ja seit Sonntag Meister. Glückwunsch auch an dieser Stelle, weil verdient, müssen wir so sagen.
Ja.
5 Punkte hinter uns lauert Leipzig, 8 Punkte hinter uns Stuttgart. Also das muss doch eigentlich für Platz 2 reichen.
Eigentlich ja. Und es wäre also schon auch klar, man spricht immer von der Champions League-Qualifikation, aber wenn du jetzt am Ende dann doch wieder nur als Dritter da einlaufen solltest oder als Vierter, das muss man ja mal weiterspinnen. Das würde ja bedeuten, wir gewinnen eigentlich praktisch kein Spiel mehr und die anderen gewinnen alle ihre Spiele.
Ich denke halt auch, als Fußballer möchtest du ja auch, du hast jetzt so einen Großteil der Ernte eingeholt, klar, es wird immer dadurch geschmälert werden, weil halt noch eine Mannschaft da drüber ist, die dir komplett davon galoppiert ist, weil die einfach eine unfassbare Saison spielt.
Du siehst, wie aber die zocken in den letzten Wochen, dann ist das auch in Ordnung.
Aber in jeder anderen Liga, also in vielen anderen Ligen, wärst du einfach mit dem Punktestand, den du jetzt hast, wärst du immer noch im Mix.
Ja,
ne? Da wäre noch ganz viel Spannung drin, da wäre noch richtig was zu holen drin. Und ich finde halt auch so, als Sportler willst du ja auch am Ende, wenn du auf eine Saison zurückblickst und du hast mehr als 70 Punkte geholt, dann kann keiner sagen, boah, da habt ihr aber wirklich, also jetzt die Saison 25, 26 war jetzt nicht so doll.
Ja.
Doch, dann kannst du auf jeden Fall sagen, wir haben getan, was wir konnten.
Absolut.
Punkt. Und da finde ich, also weiß ich jetzt nicht, das ist meine persönliche Meinung, da müssen sie einfach über die 70 drüber hüpfen, wär geil.
Wäre schon gut, ja. Vor allem halt diesen zweiten Platz dann auch ins Ziel bringen, ne? Weil den hast du gefühlt die ganze Saison schon inne. Und den jetzt noch abzugeben, weil wie gesagt, spinnen wir das weiter, diese 4 Spiele, das würde halt wirklich bedeuten, du gewinnst praktisch nichts mehr. Vielleicht noch ein Heimspiel gegen Freiburg, weil die Bundesliga jetzt irgendwie an Haken hängen, weil die jetzt nur noch irgendwie Pokalwettbewerbe spielen bis Mitte Mai. Und ansonsten nichts mehr. Boah, das wäre hart.
Ja, sehe ich aber auch nicht, sag ich dir ganz ehrlich.
Ich auch nicht.
Kann ich, also ja, auch wenn man, wenn das ins andere Heimspiel guckst gegen Eintracht Frankfurt, die sind jetzt auch nicht so ganz happy mit ihrer Saison und auch da weißt du nie, was du kriegst.
Ja.
Gut, Haken hinter die Bundesliga. Wir machen weiter mit der U23, die ja auch tatsächlich am Wochenende einen 3:2 Heimsieg gegen Rödinghausen feiern durfte. Schöner Doppelschlag da von Almogera Kabar und Benedikt Wüstenhagen in der 20. und 22. Minute. Ja, dann kommen die Gäste durch ein Kopfballtor nach einer Ecke nochmal zurück ins Spiel. Aber dann nach 37 Minuten nochmal Benedikt Wüstenhagen. Tatsächlich muss ich es wirklich sagen, wenn ihr nochmal die Chance habt, es euch irgendwo im Internet anzugucken. Sehr schöne Einzelaktion gegen den Gegenspieler. Schön ausgespielt, nochmal hingelegt den Ball und dann richtig ins lange Eck gesetzt. 3:1 und dann war auch erstmal Pause.
Ja, meine Freundin war da. Die hat sich sehr gut unterhalten gefühlt tatsächlich. Ja? Ja, doch, hatte Spaß an diesem Spiel.
Ging hin und her, ne?
Ja, ging hin und her. Und ich meine, auch da nochmal an alle, die sich's überlegen und vielleicht noch nicht da waren, so ein Heimspiel in der roten Erde, wenn es jetzt von oben keine Grotten hagelt, ist gut. Kann man machen.
Bratwurst, Bier, Borussia, ne?
Genau. Ja, ich glaube für einen Fünfer oder so. Also ja, ist das auch nicht die Welt. Klar. Das kann man definitiv mal machen. Ja, und Almogera Kabar, du hast das gesagt. Der hätte seine starke Leistung eigentlich auch mit einem zweiten Tor krönen können, vielleicht sogar auch müssen. In der 65. Minute hatte er die dicke Chance, aber der Torwart von Rödinghausen, Dennis Gorka, hat da irgendwie noch die Hand an den Ball bekommen. Schade.
Ja, dann kommt Rödinghausen aber nochmal zurück. Wahnsinnsszene. Erst Pfosten, dann das Tor zum 3:2 in der 69. Minute. Ansgar Kuhlmann war das, der war da auch tatsächlich, muss man auch sagen, hinten waren zwei gleich am langen Pfosten völlig frei. Also da stimmte dann die defensive Zuordnung bei unserer U23 mal so gar nicht. Dann hat Rödinghausen noch die große Doppelchance zum Ausgleich. Erst Pfosten, dann knapp vorbei. Auf der anderen Seite vergibt dann noch Michael Eberwein das mögliche 4:2 dann, ja.
Ja, am Ende hat's aber zum Sieg gereicht. Sehr stark von unserer 23, die 5 Spieltage vor Schluss auf den 4. Tabellenplatz klettert.
Ja, Platz 4, damit sind wir schon bei der nächsten Mannschaft, wäre auch das Ziel für unsere U19. Die holt aber aus dieser englischen Woche, die jetzt hinter denen liegt, aus 2 Spielen nur einen Punkt. Und ja, deshalb steht sie aktuell in ihrer Gruppe in der Hauptrunde der Nachwuchsliga auf Platz 5. Und ja, für die, die sich nicht auskennen, das reicht oder würde halt zum Erreichen der Endrunde zur deutschen Meisterschaft eben nicht reichen. Die Chance ist jetzt auch noch ja gering, also minimal, dass das noch klappen könnte mit dem Erreichen der Endrunde.
Was müsste passieren, damit das noch eintritt?
Ja, die haben jetzt noch ein Spiel, das müssen sie halt gewinnen, aber dann auch noch drauf hoffen, dass die anderen mitspielen. Hm. Ja, es wird...
Haben wir gleich nochmal das Thema, ne?
Ja, wird schwierig. Also wird vielleicht der Spielfilm nochmal der Reihe nach. Am Mittwoch war halt das Spiel Heimspiel gegen Tabellenführer Wolfsburg. Das geht mit 2:4 verloren. Und dann nehmen jetzt am Sonntag ein, ja, kann man da nicht anders sagen, hochdramatisches 3:3 im Derby gegen Schalke. Also du hast das Gefühl, du hast den Moment des Spiels gesehen, nämlich nach 77 Minuten liegt der BVB noch 1:2 hinten, dann drehen aber Ritter und Echibasi das Spiel in 5 Minuten und vor allen Dingen, du hast ihn bestimmt auch schon gesehen, dieses Tor von Echibasi, der Jubellauf danach, also der macht halt das 3:2 per Fallrückzieher, könnt ihr auch gerne nochmal bei Instagram auf unserem Nachwuchskanal anschauen und du denkst, das ist der Deckel drauf eigentlich, oder?
Eigentlich, ja, aber Schalke ist nochmal zurückgekommen, hat in der Nachspielzeit dann tatsächlich noch das 3:3 gemacht. BVB-Trainer Felix Hirschnagel, der fasst diesen Ausgang mit 2 Worten zusammen. Sehr bitter.
Ja, ist ja auch sehr bitter.
Würde ich unterstreichen. Schade für ja unsere 19, die wirklich eine tolle Truppe ist. Mit einem sehr mutigen Konzept antritt, was die Arbeit auch gegen den Ball angeht und im Ballbesitz selbst. Aber ja, in den letzten Wochen sich zu wenig für diesen Aufwand und für die Art und Weise, wie sie Fußball spielen wollen, dann auch belohnen konnte.
Ja, ich meine, wir haben die Mannschaft ja auch verfolgt über die Saison in der Youth League und ich glaube, also müssen wir mit Felix Hirschnagel, mit dem Trainer irgendwann vielleicht nochmal nach der Saison länger drüber reden. Ich glaube schon, was eine Herausforderung war, ist, dass sie in Anführungsstrichen so gut waren, dass er halt immer wieder Stützen seiner Spieler halt nach oben abgegeben hat. Also du hast halt jetzt einige Jungs, die, was ja toll ist, ihre Debüts in der Bundesliga gefeiert haben, die mal im Kader sind und die ihm dann Wochenende für Wochenende halt auch fehlen.
Hier, ja. Unser DFL Live Commentary System, ne? Die haben den Matisse Albert schon eingewechselt kurzzeitig.
Ja. Haben sich verguckt, mit oder
was? Ja, die haben sich total verguckt. Also da hat er schon kurz mal sein Bundesliga-Debüt gefeiert.
Oh, und dann wieder zurückgezogen.
Dann war es Julian Brandt nach ein paar Minuten.
Ach, ja, die sehen sich auch so ähnlich.
Die sehen sich sehr ähnlich, ja, genau.
Okay. Ja. Na, also wir würden dann einen Haken hinter die U19 machen und kommen weiter zu U17. Ja, und da läuft es deutlich besser bei der U17.
Ja, die Sorgen wie die U19 gibt's da definitiv nicht. Das war schon der letzte Spieltag in der Hauptrunde. Der BVB kann sich in der Gruppe sogar eine 1:2 Auswärtsniederlage in Hannover leisten. Magdeburg ist zwar jetzt noch an unserer U17 vorbeigezogen, aber der BVB hat als Tabellenzweiter locker die Endrunde um die deutsche Meisterschaft erreicht und trifft jetzt im Achtelfinale in einem Heimspiel auf Borussia Mönchengladbach. Das Ganze wird dann wohl am 26. April stattfinden.
Ja, muss ich auch jetzt mal ganz ehrlich hier den Hut auch ziehen vor der Truppe. Also ähnliches Spiel eigentlich wie bei der U19. Sehr jung, oft, fast immer auf, ja, ne, wir nennen das immer so körperlich robustere Mannschaften. Also sagen wir es mal so, die waren teilweise einfach einen Kopf größer und so Schränke im Vergleich zu denen. Und jeder, der mal Fußball gespielt hat, das macht halt auch einen Unterschied, wenn du in den Zweikampf gehst, wenn du den Körper reinstellen kannst. Und deshalb also wirklich Glückwunsch an Trainer Marco Lehmann, an die ganze Truppe da. Der zweite Tabellenplatz, hat er selber gesagt, mache ihn stolz. Und da können wir nur sagen, uns auch. Wir drücken die Daumen. Achtelfinale gegen Gladbach. Wie gesagt, vermutlich 26. April. Schaut auf unseren Kanälen nach. Dann können wir euch auch sagen, wann genau das Heimspiel stattfinden wird. Lohnt sich auch immer ein Besuch in Brakel im kleinen Jugendstadion. Ja. Und damit sind wir beim Frauenfußball. Da müssen wir sagen, da werden einige in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht gut geschlafen haben. Denn es ist ja mittlerweile, muss man sagen, wirklich ein dramatischer Saisonverlauf bei den Frauen. Spitzenspiel jetzt gegen Bielefeld. Du bist eigentlich überlegen über weite Teile des Spiels, spielst trotzdem nur 1:1. Und das muss man ja auch mal sagen, von einer wirklich tollen Kulisse, da waren fast 3.500 Fans in der Roten Erde. Ja, wenn ihr die Ausgangslage in der Regionalliga kennt, dann wisst ihr, ja, wir wollen Meister werden und klar, wir würden auch gerne aufsteigen und eigentlich hatten wir das bis Sonntag ja auch noch in der eigenen Hand. Jetzt allerdings ist Tabellenführer Köln wieder so ein bisschen enteilt.
Leider ja. Also man muss da wieder auf Schützenhilfe anderer hoffen und das ist in dieser Liga, weiß ich jetzt nicht zwingend das, worauf man setzen sollte. Ja, man hat es nicht mehr in der eigenen Hand, aber nochmal der Reihe nach, der Spielfilm zu Sonntag, die erste Halbzeit im Stadion Rote Erde war jetzt nichts Berühmtes, das war nicht so doll, wenn man es mal durch die schwarz-gelbe Brille sieht. Nach 11 Minuten steht schon 0:1, weil, jetzt wird spannend, Jocelyn?
Ja, würde ich sagen, Jocelyn.
Frau Hampel für Bielefeld trifft, danach drückt der BVB auf den Ausgleich. Nach der Pause dann richtiges Powerplay. Ann-Sophie Vogel, Marina Scholz und Rita Schumacher lassen alle die Chance zum 1:1 liegen. Es gab noch viele mehr. Ja. Dann nach einer Ecke war es Friederike Kempe in der 76. Minute, die den BVB in dieser Phase des Spiels erlöst hat und alle dachten, jetzt aber.
Jetzt kommt der Schlussspurt.
15 Minuten noch Crunch-Time, jetzt fällt noch das ein oder andere Tor, wir drehen es noch voll auf unsere Seite.
Und es hätte auch noch fallen können.
Ja klar, hätte noch fallen können, aber die Torhüterin der Bielefelder, die war richtig gut.
Ja.
Die hat ein ums andere Mal gut gehalten. Und so ist es am Ende dann halt bei einem enttäuschenden 1:1 geblieben.
Ja, ist ein 1:1, was sich wie eine Niederlage irgendwie anfühlt. Und das hört man jetzt, glaube ich, auch ein bisschen den Stimmen an, die wir eingesammelt haben vom Trainer Markus Högner, der Torschützin Friederike Kempe und Paula Reimann.
Ist natürlich bitter. Wir hatten alles in der eigenen Hand. Mit einem Sieg heute hätte man einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Vor allen Dingen nach einem 0:1. Wenn du es schaffst, noch so ein Spiel zu biegen, das macht natürlich auch was für die nächsten Wochen, für die Moral. Ja, ist uns leider nicht gelungen. Jetzt sind natürlich, müssen wir die Mädels aufbauen. Und dann hoffe ich aber trotz alledem, dass wir unser Ziel erreichen. Ziel erreichen heißt, nach hinten raus alle Spiele zu gewinnen. Und dann müssen wir halt abwarten, je nachdem, wie Köln dann dementsprechend spielt.
Ja, ich glaube schon, dass wir ein bisschen nervös waren, weil wir einfach wussten, dass wir das Spiel ziehen wollen. Aber ich glaube nicht, dass das am Ende der ausschlaggebende Punkt war. Ich glaube, wir haben uns die Woche sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Wir waren sehr gut darauf vorbereitet. konnten nicht ganz das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Und dann spielt es am Ende 1-1.
Wir werden in den nächsten Wochen jetzt immer weitergehen und weiter dran arbeiten. Ich glaube trotzdem, dass in 6 Spielen noch viel passieren kann. Klar müssen wir jetzt hoffen, wir haben sie wieder nicht in der eigenen Hand. Aber da sind wir auf jeden Fall positiv. Unsere letzten Spiele gewinnen. Das hatten wir im Vorhinein auch wollten als Siege. Jetzt hat es einmal nicht geklappt, aber jetzt abzuhaken, das wäre das Schlimmste, was wir machen können.
Aufgeben ist nicht. Am Sonntag geht es weiter mit einem Auswärtsspiel, mit einem ganz besonderen Auswärtsspiel für meinen Host hier im Podcast, für Christoph in Münster bei Wacker Mecklenbeck. Anpfiff ist um 13 Uhr. Wann musst du los, damit du pünktlich da bist?
Ja gut, mit dem Fahrrad war jetzt übertrieben. Ich werde dann mit dem Zug hinfahren. Aber ich glaube, okay. Carsten Kramer kann mit dem Fahrrad hinfahren.
Ah, okay.
Spannend. Ich rechne auch fest mit ihm. Ja. Sonntag 13 Uhr, Auswärtsspiel bei Wacker Mecklenbeck. Ja. Der Verein ist größer, als man beim Namen Wacker Mecklenbeck meinen würde.
Hört sich an, das ist Wacker Mecklenbeck.
Wieso, hat er noch 100 Abteilungen oder wie?
Nee, aber das ist schon, also in Münster ist das schon eine Hausnummer, Wacker Mecklenbeck.
Okay. Ja, ist so.
Sehr gut. So, zum Abschluss noch zum Tischtennis. Der BVB beendet seine zweite Bundesliga-Saison auf Platz 8, also im Mittelfeld zum Abschluss. Ja, wären Heimsieg gegen Mühlhausen schon noch gut gewesen, ne? So einfach, um sich so von den Fans mit einem Heimsieg zu verabschieden. Am Ende wurde es dann aber leider eine 1-3 Niederlage.
Ja, Christoph, wir waren beide da. Der absolute Saisonhöhepunkt.
Aber wirklich,
den,
ne?
Wird wahrscheinlich in der Tischtennisabteilung von Borussia Dortmund und alle, die da waren, wahrscheinlich keiner vergessen. Der Sieg gegen Champions-League-Sieger Saarbrücken mit einem tollen Spiel über
ausverkaufte Halle.
Ausverkaufte 3-2 am Ende gewonnen. Superstar Fan Sendong.
Menschen,
der hat zwar seine Spiele gewonnen.
In die Arme.
Ja, das war wirklich ein absoluter Traumabend da in der Halle. Da hat man mal gesehen, was in anderen Sportarten auch so gehen kann, wenn was da für Emotionen so drin sind. Und also das war wirklich ein Tag, den habe ich auch nicht vergessen. Und alle, ich glaube 1000 waren es am Ende.
Ja, mehr sogar. Ich würde sagen, ne, also deshalb, weil das jetzt so ein bisschen komisch klang, so ja, dann haben sie am letzten Spieltag zu Hause auch nochmal verloren. Ich glaube, für alle Tischtennisfans in Dortmund ist das der Moment, der immer bleiben wird. Ne? Ist einfach so.
Ja, und weil man halt eben auch, und das kommt dann noch dazu, diesen Topstar, diesen Tischtennis-Weltstar, Fan
Sendong. Der einfach mal so 300, 400 Zuschauer mitbringt.
Genau,
ne?
Genau. Auch nochmal irgendwie live sehen konnte. Das ist, glaube ich, der Einzige, der seine Spiele auch gewonnen hat.
Ja, für Saarbrücken und alle anderen, und halt auch, wie er sie gewonnen hat. Ne?
Genau,
also wirklich eine Maschine. Ja. Also wir hatten ja Timo Boll auch mit am Platz, der einfach auch gesagt er hat eigentlich keine Schwäche. Er kann einfach, das ist der, ne, du suchst ja immer nach, wie kann ich ihn knacken. Der bietet dir halt gar nichts an.
Genau.
Wechselt jetzt zu Düsseldorf, Borussia Düsseldorf.
Genau, also kommt nächstes Jahr.
Kommt dann nochmal. Da sind wir auch wieder da, würde ich fast sagen.
Ja,
das war auf jeden Fall ein Spektakel, kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, und ganz toll einfach, weil es war eine Riesenüberraschung. Ich weiß gar nicht, Evgeni Fadeev, mit dem habe ich ja nachher ein Interview. Ich glaube, er hat gesagt, dass es so, als wenn Mainz zu Hause gegen Real Madrid gewonnen hätte.
Doch.
Meine ich. Das war der Vergleich, den er aufgestellt hat. Also nochmal unser kleiner Saisonrückblick. Der fällt jetzt etwas singulär aus, weil wir nur über ein einziges Spiel reden. Aber ihr merkt, das hat uns schwer beeindruckt und wir sind seitdem auch wirklich so ein bisschen angefixt. Und ja, ich würde sagen, ehrlich gesagt, wir können und dürfen uns auch einfach alle auf die dritte, wir sind ja immer noch relativ grün hinter den Ohren, was Borussia Dortmund und Tischtennis-Bundesliga angeht, auf die dann dritte Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte freuen. Großes Kompliment wirklich an alle in der Tischtennisabteilung, weil ich finde, da hat sich auch richtig schön was aufgebaut, wenn man da reinkommt in die Halle, alles schwarz-gelb.
Gibt definitiv was her, absolut.
Ja, ja. Und wie, nach wie vor kann ich auch immer noch das VIP-Paket sehr empfehlen. 35 Euro. Wo kann man sonst für 35 Euro VIP All-In sein? Also ganz stark. Ja, also wir drücken auf jeden Fall die Daumen für alles, was da noch kommt. Da sind vor allen Dingen auch, das muss man im Tischtennis ja auch immer sein, gespannt, wie sie personell dann in der kommenden Saison auftreten werden. Ich glaube, einen allerletzten Hinweis haben wir noch, oder Stefan?
So sieht's aus. Im Handball, da geht die Saison jetzt auch so richtig los, könnte man sagen, mit den Playoffs in der Handball-Bundesliga für unsere Damenmannschaft. Die wollen natürlich das Double holen. Pokalsieger sind sie schon. Kommt also alle in die Halle nach Wellinghofen, unterstützt die Mädels im ersten Halbfinale gegen Bensheim-Auerbach. Los geht's um 19 Uhr. Christoph, du hast geguckt? Es gibt noch Tickets.
Es gibt, ja genau, ich habe geguckt und vor allen Dingen, also wo wir gerade bei Preisen waren, 15 Euro, 10 Euro oder 5 Euro für ein Halbfinal-Playoff in der Bundesliga. Also komm, Leute, ehrlich, sichert euch da hier im Online-Ticketshop von Borussia Dortmund noch die letzten Tickets. Samstag gegen Bensheim-Auerbach. Und das muss man ja auch mal sagen, richtig, richtig guter Sport. Und wie geil wäre es bitte, wenn die Truppe das Double holt.
Absolut. Verdient hätten sie es, definitiv.
Ja, wir können ja auch schon verraten, wir sind auf jeden Fall seit dem Final Four beim Pokal noch ein bisschen intensiver mit der Kamera dran. Richtig. Und egal wie die Saison ausgeht, das wird, glaube ich, nochmal ein richtig, richtig schönes Behind-the-Scenes geben, ja, auf unseren Kanälen über den Saisonendspurt in der Handball-Bundesliga. So, was bleibt noch am Ende, ist der Hinweis, wenn ihr Kontakt sucht, nicht diesen Kontakt, sondern nein, wenn ihr Kritik, Fragen, Vorschläge habt, dann schreibt uns eine Mail an.
podcast@bvb.de. Oder wenn ihr, keine Ahnung, vielleicht auch mitdiskutieren wollt, wenn ihr das irgendwie ganz anders seht, wie wir, ja,
was wir reden die denn
besprechen
da?
Oder so, oder eine Meinung zum VAR habt. Ich habe mich da vorhin vielleicht ein bisschen in Rage geredet. Wenn ihr das ähnlich seht oder anders seht, dann schreibt dem Christoph gerne. Er ist derjenige, der das alles checkt. Und
ich lade das dann nochmal weiter an Stefan.
Ja, ja, genau. Und dann besprechen wir das beim nächsten Mal hier an dieser Stelle. Genau.
Tschüss aus Dortmund.
Ciao, ciao.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.